Ja, ich hatte es gerade eben schon angeteased, dass ich jetzt ein Gespräch führe mit Tobias Kralke vom Kleiner 5 e.V., einem Verein, der sich mit Gegenargumentationsstrategien zu rechtspopulistischen Themen beschäftigt. Und den heiße ich jetzt hier recht herzlich willkommen. Hallo Tobias.
Hi, ich bin der Daniel.
Hi. Vielleicht ganz kurz nochmal zur Einordnung. Kleiner 5 e.V., wo kommt ihr her, wo arbeitet ihr und was ist euer Themenschwerpunkt?
Kleiner 5 ist sozusagen nicht der Verein, sondern eine Initiative unseres Trägervereins, und der Verein heißt Tadel verpflichtet e.V. Es geht aber oft durcheinander. Und wir sind eine Initiative, die seit 2016 ehrenamtlich bundesweit gegen Rechtspopulismus arbeitet, mit dem erklärten Ziel kleiner 5, also weniger als 5% für rechtspopulistische Parteien. Und wir haben eine Schwesterinitiative Diskursiv, mit der wir vor allem Bildungsangebote machen, mit der wir Workshops geben, Online-Seminare geben und auch zwei Bücher geschrieben haben zu den Themen, wie kann ich eigentlich im Alltag, in meinem eigenen Umfeld mit Gesprächsstrategien gegen rechtspopulistische Äußerungen vorgehen.
Hat das Auftauchen dieser Corona-Demos euch überrascht?
Überrascht nicht, weil also die Themen und auch die Äußerungsformen, die dabei aufgetreten sind, sind ja jetzt nicht neu. Es ist jetzt auch, glaube ich, keine Neuigkeit, dass es rechtspopulistisches, rechtsextremes, antisemitisches Gedankengut in großen Teilen auch der deutschen Bevölkerung gibt. Mich hat schon überrascht persönlich die Größe, die das dann angenommen hat, und bin auch immer wieder, ertappe mich immer wieder irgendwie kopfschüttelnd bei bestimmten Bildern. Gleichzeitig sehen wir diese Demos ja jetzt auch schon seit März. Traurigerweise habe ich mich ein bisschen auch daran gewöhnt und beobachte das eher mit großer Sorge, welche Größe das noch annehmen kann und wird.
Es gibt da für mich einige Widersprüchlichkeiten so bei den Corona-Demos, selbstverständlich. Einige nennen diese dort demonstrierenden Corona-LeugnerInnen und betonen halt da die rechten und verschwörungstheoretischen Tendenzen. Andere finden das zu hart und sprechen von Corona-KritikerInnen, die nur ihr normales Leben jetzt zurückhaben wollen. Wie ordnet ihr das ein?
Also tatsächlich muss man sagen, wir haben uns als Gruppe gar nicht so positioniert, und das sind jetzt alles sozusagen persönliche Einschätzungen, die ich abgebe. Aber ich glaube erstens, dass es überhaupt nicht einfach ist und dass es keine übergeordnete Bezeichnung für diese Bewegung gibt. Ne? Da gibt es ein ganzes Spektrum an Leuten, die verschiedensten Motivationen da sind. Ich glaube, dass sozusagen Kritiker, das ist ja auch so eine Bezeichnung, die man aus anderen Kontexten kennt, ne? Irgendwie die AsylkritikerInnen, die sogenannten oder so, das ist natürlich eine Verharmlosung, weil wir auf diesen Demos natürlich sehen, dass es ein ganzes Spektrum von organisiertem Rechtsextremismus bis hin zu Leuten, die nicht dem organisierten Rechtsextremismus nahestehen, aber natürlich sich nicht mangelnd, sich nicht ausreichend distanzieren oder in ihrem Protest auf antisemitische Äußerungsformen zurückgreifen oder dem sogenannten ReichsbürgerInnen-Spektrum eher nahestehen. Also da gibt es ganz verschiedene Motivationen, ganz verschiedene Äußerungsformen. Im Übrigen auch, weil du von Corona-LeugnerInnen gesprochen hast, ja auch Menschen, die dahin gehen und die Pandemie als solche gar nicht unbedingt leugnen oder in Frage stellen, aber das dann halt auf eine angebliche globale Elite zurückführen oder so, ne? Also das mit so einem antisemitischen Motiv aufladen oder es eben als Anlass nehmen, vor allem ja die Maßnahmen, die staatlichen Maßnahmen als Anlass nehmen, die Regierung oder gleich den Staat als solches in Frage zu stellen.
Das heißt also, es gibt da so VerschwörungstheoretikerInnen, antisemitische, dann Rechtsextremisten, die da laufen, und halt diese Menschen, die irgendwie ja halt einfach nur unter der Pandemie leiden und, wie ich vorhin schon meinte, quasi irgendwie in so eine Art Normalzustand der Gesellschaft zurückkehren wollen. Warum gibt es da zwischen diesen Menschengruppen keine Berührungsängste?
Naja, ich glaube, das ist sozusagen die Beobachtung. Ich weiß gar nicht, ob es stimmt, dass die Leute, die da hingehen, einfach nur einen Normalzustand zurück wollen, sondern natürlich gehen die auch zu einer mit bestimmten politischen Vorstellungen und einem Weltbild dahin. Und das Problem ist eben, dass Menschen, die auf diese Demos sind, und ich glaube, nach mehreren Monaten dieser Demos muss man auch sagen, dass allen, die da hingehen, bewusst sein muss, was das vorherrschende Erscheinungsbild dieser Demos ist, wer da mit wem auf der Straße ist. Das heißt, eigentlich ist sozusagen die mangelnde Distanzierung, die man in den Anfangsmonaten, bei den ersten Demos vielleicht auch noch so wie Unwissen oder sowas schieben konnte. Mittlerweile, glaube ich, muss man davon nicht sehen wollen oder auch eben von leugnen, dieser Verbindung sprechen. Und das ist natürlich gefährlich. Und man sieht eben, ich glaube, dass ein wichtiger Zusammenhang zwischen diesen verschiedenen Spektren eben doch in ganz klar dieser antisemitischen Motivik besteht. Also, dass es da zwischen verschiedenen AkteurInnen einfach Verbindungen gibt, die sich dann eben in so Ideen und Äußerungsformen da treffen. Und dass sich das natürlich verstärkt, dass sich da bestimmte populistische Einstellungen irgendwie, also gegen die Regierung oder gegen den Staat als solches, dann eben vermischen mit deutlich organisierteren extremen Einstellungen. Also dass es da Verbindungen gibt und dass die durch diese Erfahrung, man geht zusammen auf die Straße gegen einen gemeinsamen Gegner sozusagen und irgendwie auch vereint in dieser Ablehnung der Mehrheit durch die Mehrheit, und dass das natürlich auch so ein Gemeinschaftsgefühl verstärkt und da die Abgrenzung, die nach außen hin sowieso nicht da ist, nach innen dann eben auch noch zusätzlich verbessert wird.
Von Menschen, die man jetzt nicht kennt, kann man sich dann, also kann ich mich natürlich dann jetzt einfach distanzieren oder zu denen ich keine emotionale Bindung habe. Jetzt hatte ich aber vorhin auch schon kurz erzählt hier auf Radio Korax, dass ich letztens da aber in Berührung gekommen bin mit einer Person, die ich jetzt nicht unbedingt kannte, aber die ich irgendwie so ein Stück weit, also die ich echt gut fand. Ich war in einem Plattenladen und habe auf einmal dann gesehen, dass die Betreiber des Plattenladens da ja Anti-Impf-Propaganda aufgehangen haben und auch ja die Pandemie dann eben auch geleugnet haben. Und ich habe daraufhin dann dort angerufen und eben einfach nachgefragt, wie ich das einordnen soll, und dann halt eben auch quasi die den Betreiber dann gefragt, ja, wie siehst du das denn mit diesen Demos, dass da eben Nazis mitlaufen, und der dann eben meinte, ja, also wenn ich das schon höre, das kann man ja nicht ändern, dass da eben auch solche Bekloppte und so, das wird ja dann auch immer so ein bisschen verharmlost mit Bekloppte oder Idioten oder sowas so. Jetzt mal konkret, um dich zu fragen, ja, was könnte man dann genau in dem Moment als Gegenargument anbringen?
Ich glaube, dass du erstmal instinktiv genau das Richtige gemacht hast, nämlich erstmal nachzufragen. Das ist ganz häufig so ein Reflex in Gesprächen, dass man das Gefühl hat, man muss direkt irgendwie das perfekte Gegenargument haben. Und in den allermeisten Fällen hat man das einfach nicht parat, weil man in der Situation gerade irgendwie im Kopf ganz woanders ist oder weil man vielleicht auch sich in der Materie gar nicht so auskennt. Und dann ist es total eine gute Strategie, erstmal eine Frage zu stellen, so wie du das in diesem Telefonat gemacht hast, und vielleicht erstmal zu versuchen rauszukriegen, was steckt eigentlich hinter dieser Aussage, oder habe ich das überhaupt richtig verstanden, oder wie kommt die Person überhaupt dazu. Das hilft einerseits, dass man sich selber so ein bisschen sammeln kann, und das hilft andererseits, dass nicht gleich so eine Front aufgebaut wird, die dann in solchen Gesprächen ganz schnell auch nicht mehr überwindbar ist. Dann ist es eigentlich sozusagen nur noch ein Hochschaukeln von gegenseitigen sich Aussagen, sich an den Kopf werfen. Und so eine Frage zum Einstieg oder auch immer wieder in so Gesprächen kann da total helfen, erstmal einen Rahmen für ein Gespräch auch zu eröffnen. Gleichzeitig muss man natürlich sagen, dass das auch nicht immer angebracht ist. Also ihr habt sozusagen das Telefonat, das ist da jetzt ein guter Rahmen für, weil ihr da unter euch seid und weil ihr dann auch vielleicht Zeit habt, darüber in ein Gespräch zu kommen. Wenn wir uns jetzt vorstellen, das wäre im Laden, in so einer Verkaufssituation, und es hören vielleicht 10 andere Leute zu, dann ist das vielleicht nicht unbedingt die richtige Strategie, weil dieses Nachfragen dann, je nachdem, welche Aussagen da gefallen sind, genau, aber dieses Nachfragen dann natürlich auch als Ausbleiben von Widerspruch gelesen werden kann und auf die Umstehenden vielleicht auch verharmlosend wirken kann. Also das muss man immer schauen, in welcher Situation bin ich da eigentlich und was will ich eigentlich erreichen? Und in dem Fall Telefonat ist es, denke ich, erstmal ein guter Moment, weil du hast dir auch vorgenommen, da anzurufen und das irgendwie erstmal zu verstehen. Was heißt das eigentlich für dein Verhalten, für deine Beziehung zu diesem Laden? Ich glaube, das ist erstmal ein guter Einstieg, da tatsächlich mit einer Frage zu beginnen.
Also er hat ja dann quasi daraufhin geantwortet, dass man es nicht verhindern kann, mit Nazis zu laufen, wenn man jetzt irgendwie ein Problem mit Corona hat und deswegen auf diese Demos geht. Und daraufhin wusste ich dann auch nicht mehr so genau, so naja, Mann, aber eigentlich ist es doch klar, dass man eben einfach nicht mit Nazis läuft. Und wenn man das weiß, dann macht man es halt nicht. Das war mir dann aber doch dann zu viel Konfrontation in dem Moment. Ich habe es dann nicht gesagt. Oder was meinst du, wäre das eine Idee gewesen oder hätte ich was anderes fragen können sollen?
Also ich glaube, dass es auch da total gut ist, sich auf die konkreten Aussagen und der zu konzentrieren, und sozusagen der Anlass, dass du angerufen hast, waren ja diese Plakate. Und auf denen kann man ja sehen, du hast ja Bill Gates, der da wohl irgendwie auftaucht und irgendwie die Ablehnung des Impfens und so. Ich glaube, dass man auch darauf halt eingehen kann und das zum Beispiel auch zeigt, dass, glaube ich, das eigentliche Problem gar nicht unbedingt, also natürlich ist es ein großes Problem, dass die Leute da unreflektiert mit organisierten Rechtsextremen marschieren. Aber in dem Fall ist das Problem ja vielleicht auch, dass er auch bestimmte Verschwörungserzählungen bedient. In dem Fall eben die von Bill Gates und wahrscheinlich den angeblichen Zwangsimpfungen und so weiter. Und auch das ist ja eine Sache, über die man sprechen kann und sollte in dem Moment. Und da ist es halt nicht gut, dann zu sagen, hör mal, ich habe aber auch gesehen, ihr hängt hier so lauter Verschwörungserzählungen auf. Das finde ich aber gar nicht gut. Ne? Also nicht sozusagen dazu konfrontativ zu sein, sondern auch da erstmal kritisch darauf einzugehen. dann kann man fragen, bist du wirklich der Ansicht oder glaubst du wirklich das? Ne? Also erstmal da so ein bisschen die Annahmen, die dahinter stecken, zu hinterfragen, aber es dann eigentlich, und das ist eine Strategie, die wir in unseren Workshops und Inhalten eben vorschlagen, mit radikaler Höflichkeit. Also das heißt, zugewandt, sachlich, konstruktiv, auf der einen Seite gleichzeitig aber eben mit einer klaren Grenzziehung, Menschen- und Demokratiefeindlichkeit gegen Hass und Ausgrenzung, radikal höflich in einem Gespräch versuchen, dahinter zu kommen, welche Gedanken, welche Ängste vielleicht auch stecken hinter dieser Aussage, ohne aber die Theorie oder die Aussage, die dann eben, in der sich das äußert, als solche zu bestätigen und zu affirmieren. Das ist eine Gratwanderung, aber das wäre sozusagen das Ziel, eher zu gucken, genau, woher kommt denn das? Und klar zu machen, ich nehme dich schon ernst als ein Mensch, der anscheinend irgendeine Angst hat, aber ich bin nicht bereit, bestimmte Aussagen deswegen zu akzeptieren.
Auf die Ängste kann ich auch gleich noch eingehen. Jetzt wollte ich aber erstmal nochmal auf diese verschwörungstheoretische Schiene zu sprechen kommen, weil ich natürlich auch eine Frage gestellt habe zu dem Bill Gates-Foto und den Impfkritik. Daraufhin fing er dann halt an, mich zu fragen, ja, wer verdient denn an Corona? Was sage ich dazu?
Naja, also ich meine, die Frage ist ja eine Suggestivfrage, ne? Also ja. Unterstellt ja, dass eigentlich klar wäre und dass du in dem Fall wahrscheinlich einfach zu blind bist oder so, es zu sehen oder die Wahrheit zu erkennen oder so. Das ist ja dann immer die Gedankenbewegung dahinter. Also in so einer Situation würde ich mich einfach vielleicht versuchen, dumm zu stellen und erstmal zu sagen, ja, weiß ich nicht, wer verdient denn daran? Und dann kann man ja erstmal, dann kommt ja wahrscheinlich eine Aussage von ihm und dann kann man sich wiederum mit dieser Aussage auseinandersetzen und die eben auch deutlich kritisieren. In dem Fall wäre dann wahrscheinlich die naheliegende Frage zu wissen, okay, also du bist der Ansicht, die Konzerne oder Bill Gates oder wer auch immer verdienen daran. Woher hast du denn diese Information? Ja, das meine ich sozusagen mit die Annahmen, die hinter bestimmten Aussagen stecken, hinterfragen, viel wirkungsvoller als dann so einen Widerspruch aufzubauen direkt oder zu sagen, ja, das glaube ich aber nicht, weil im Zweifelsfall hast du ja gar keine Gegeninformationen parat in dem Moment, sondern es geht vielleicht da erstmal darum, Zweifel bei dieser Person, die die Aussage macht, zu säen und da einen Denkprozess in Gang zu setzen.
Ja, und dann jetzt vielleicht nochmal abschließend hat er auch dann eben seine quasi Ängste und Nöte geäußert, dass es eben natürlich irgendwie auch wirtschaftlich ihm zu schaffen gemacht hat, die Zeit, wo alles geschlossen war. Das habe ich natürlich irgendwie auch, ne, da war ich dann irgendwie auch empathisch und dachte mir so, ja Mann, das ist natürlich doof. Und dann hat er noch vom Versandhandel erzählt, dass man eine Zeit lang auch nicht mehr zu normalen Konditionen nach Australien verschicken konnte. Und so weiter und so fort. Aber ja, wie kann ich denn da ansetzen? Ich habe jetzt ja auch mit Kollegen dann darüber gesprochen, genau über den Punkt, die halt meinten so, ey, Alter, guck dir mal zum Beispiel Leute an, die irgendwie ihre Angehörigen nicht mehr besuchen können im Altersheim oder so und denen geht's richtig an die Substanz zu Zeiten von Kontaktsperren und so weiter. Aber das wäre dann vielleicht auch wieder so ein konfrontativer Ansatz gewesen, oder?
Naja, ich glaube, erstmal ist das genau der spannende Moment und eine super Basis für dann das weitere Gespräch, weil sich da ja eigentlich die Möglichkeit auftut, eine Gemeinsamkeit herzustellen. Also ne, es ist sozusagen erstmal der Mensch, der mit dem du sprichst, gibt irgendwie zu erkennen, was eigentlich sein Problem ist. Und das ist ein Problem, das du total nachvollziehen kannst und das viele teilen. Und es ist eine Möglichkeit, darauf einzugehen, zu sagen, ja, pass mal, das verstehe ich total oder mir geht's ähnlich oder ich kenne Leute, denen geht das auch ähnlich. Und sozusagen auf dieser empathischen Ebene eine Verbindung herzustellen, auf der es dann wiederum leichter ist, die Form der Kritik zu kritisieren, also die Form des Protests, die dann dieser Mensch wählt, ne? Und dass sie eben Plakate aufhängen und irgendwie in Verschwörungserzählungen abdriften. Und das ist eigentlich der spannende Moment, weil da die Basis für ein Gespräch da ist und vielleicht auch die Empfänglichkeit für diese Kritik dann erstmal gelegt ist. Und die Form der Kritik, ich glaube, da kann man schon auch, wie du es dann gerade vorgeschlagen hast, darauf verweisen, dass es anderen schlechter geht. Ich glaube aber, man kann generell mal sozusagen das Ganze in Verhältnis setzen und versuchen zu sagen, ja, schau mal, das ist doch, aber ich verstehe das total, aber in ganz vielen anderen Branchen ist das auch so oder bei meinem Nachbarn ist das auch so oder wie du auch gesagt hast, ich kenne Leute, die können ihre Angehörigen nicht mehr besuchen. Also da sozusagen die individuelle Erfahrung, die dieser Mensch macht, in gesamtgesellschaftliches Verhältnis setzen und das anerkennen. Und dann kann man ja auch so argumentieren, vielleicht nochmal auf die Proteste zurückzukommen, zu sagen, es ist auch vollkommen klar und nachvollziehbar und legitim, dass Menschen gegen die Einschränkungen protestieren oder die hinterfragen in ihrer Angemessenheit. Aber es geht eben darum, in welcher Form wird es gemacht und mit welchem Bild das dabei transportiert wird. Also ich finde, man kann, das könnte man wirklich in so einem Gespräch auch stark machen, sagen, es ist legitim, Kritik zu äußern, legitim auch staatliche Maßnahmen, gerade wenn Grundrechte betroffen sind, immer wieder zu hinterfragen. Aber das muss eben ohne Antisemitismus gehen. Das muss ohne Rechtsextremismus gehen. Ne? Und das wäre sozusagen eine radikal höfliche Möglichkeit, an der Stelle ein Gespräch zu führen und gleichzeitig eine Grenze zu ziehen, eben auch nach rechts.
Mit radikaler Höflichkeit ins Gespräch gehen. Was meinst du, Tobias, sollte ich es nochmal probieren? Sollte ich nochmal hingehen und nochmal mit ihm reden?
Das musst du letztlich entscheiden, wenn du das Gefühl hast.
Würdest du an meiner Stelle?
Hast du das Gefühl, du kannst da noch was erreichen? Hast du das Gefühl, da ist was zu holen?
Also er hat auf jeden Fall auch gesagt, ey, die Leute, die dran glauben, die lasse ich auch gerne dran glauben. Ich glaube nur nicht dran. Also er hat sich so irgendwie resigniert angehört, auch so zum Teil.
Ich kann mir vorstellen, dass da was zu holen ist. Die Frage ist halt, wie? Ich glaube, ein Telefonat war schon mal ein guter Start, weil es irgendwie nicht im Verkaufsraum, während vielleicht noch andere da sind, so eine Konfrontation aufmacht. Vielleicht, wenn dir das wichtig ist, der Laden, und vielleicht willst du da ja weiter hingehen, vielleicht liegt dir auch was an der Person, kannst du versuchen, tatsächlich auch mal in Person hinzugehen und ihm ein Gespräch zu zweit anzubieten. Also zu sagen, hey, irgendwie fand ich das einen coolen Auftakt am Telefon, wollen wir nicht mal irgendwie uns bei einem Bier oder so darüber austauschen oder wollen wir nicht mal spazieren gehen oder so. Ne? Das ist, glaube ich, immer ganz wichtig, sich klar zu machen, in welchem Rahmen ist so ein Gespräch sinnvoll und sich selber auch klar zu machen, was will ich dabei erreichen? Will ich in das Gespräch gehen und mein Gegenüber in einer Stunde davon überzeugen, dass sein gesamtes Weltbild falsch ist und irgendwie die Welt anders sehen soll? Oder will ich einfach nur im Zweifel säen? Oder will ich irgendwie, dass da ein Gesprächsfaden nicht abbricht? Das können ganz verschiedene Ziele sein in so einem Gespräch und je nach Gegenüber und je nach Situation muss man eben schauen, was ist da auch realistisch und dann sein Verhalten eben entsprechend anpassen.
So mache ich es. Ich glaube, ich probiere es nochmal. Ja, vielen Dank, Tobias. Das war Tobias Gralke von der Kleiner 5 Initiative, wie ich gerade eben nochmal gelernt habe. Und ich bedanke mich recht herzlich bei dir für die ganzen Argumentationsstrategien. Dann hab noch einen schönen Tag, ne?